Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute eine pickepackevolle Folge mit einigen brisanten Themen, über die es heute zu sprechen gilt. Ich freue mich, dass Sören heute das erste Mal in diesem Jahr mit dabei ist. Leider aber auch ist Fabi heute verhindert. Der war ja in der letzten Woche mit dabei. Ich wünsche mir oder ich gehe stark davon aus, dass wir dann in der nächsten Woche alle dreimal wieder zusammenkommen. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei in der dritten Folge im 2025 dann. Aber Sören, schönes, frohes neues Jahr wünsche ich dir. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ebenfalls noch ein frohes neues Jahr, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage alt ist. Das einzige Positive, glaube ich, in den letzten Wochen ist, dass du auf jeden Fall noch dabei bist. Also Fabi jetzt nicht dabei, ich war letzte Woche raus, also du bist die Konstante hier in unserem Podcast.
Ich gebe mir Mühe, ich versuche es einigermaßen aufrecht zu erhalten und ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch jemanden habe, mit dem ich über Fußball sprechen kann. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, auch in den letzten beiden Wochen hat der Fußball uns schon wieder einige Gesprächsthemen bereitet und da können wir heute, glaube ich, auch direkt mit weitermachen. Wir hatten eine englische Woche, Sören. Da können wir ja einmal ganz kurz durch die Ergebnisse fliegen. Und aufgrund der Ergebnisse hat sich bei dem einen oder anderen Verein auch, das Fass so langsam zum Überlaufen gebracht. Ne?
Ja, da gehen die Blicke Richtung Ruhrgebiet, tief ins Ruhrgebiet rein, nach Dortmund, denke ich mal. Jetzt am Wochenende verloren, aber eben auch unter der Woche in Kiel. Da ist im Moment einiges los.
Genau, dann hatten wir, wir gehen einfach mal kurz durch. Leverkusen sich schwer getan. Am Ende war es ein 1-0-Sieg, aber auch verdient unterm Strich gegen die Mainzer. Dann sollen die Gladbacher, die ja vor Weihnachten einen wirklich guten Lauf hatten.
Ja, deutlich unter die Räder gekommen, würde ich sagen, unter die VW-Räder. Da ist ähnlich Unruhe jetzt aufgekommen wie in Dortmund.
Ja, richtig, genau. Beim Abschiedsspiel mehr oder weniger von Omar Mamouche, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, deutete sich aber schon an, verabschiedet sich mit einem 4-1 Heimsieg gegen den SC Freiburg. Und dann haben wir noch am Mittwoch, Sören, das war für dich ein ganz besonderes Spiel, da hatte der VfL Bochum den FC St. Pauli zu Gast.
Ja, wichtiger Heimsieg im Kampf um den Ligaverbleib. Das hat das Momentum, glaube ich, so ein bisschen gedreht, wenn wir dann nachher übers Wochenende sprechen. Aber das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Heimsieg.
Ja, ein Arbeitssieg, kein schönes Spiel. Ich habe es mir über komplett 90 Minuten angeguckt. Also es fußballerisch arg zu wünschen übrig gelassen. Aber am Ende zählen ja die drei Punkte bekanntlich. Der VfL Stuttgart, Statement-Sieg, ganz starke zweite Halbzeit nach Rückstand. 2-1 Sieg gegen RB Leipzig. Für mich auch etwas überraschend, aber die Stuttgarter auch mit Vorausblick schon jetzt aufs Wochenende auch ziemlich gut ins neue Jahr gestartet.
Ja, Aufholjagd, glaube ich, kann beginnen auf die Champions-League-Plätze. Definitiv positiv.
Genau. Dann haben wir noch die Bayern, Sören, die kurzen Prozess mit der TSG gemacht haben.
Ja, 5-0. Brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum rumreden. Oder Fabi hätte länger drüber geredet, sicherlich. Aber das war ein 2-3 Klassenunterschied.
Ja, waren sie noch gut mit bedient mit den 5 Toren am Ende. Ja, und die Bremer, eigentlich auch so mit eins der Teams der Stunde, noch vor Weihnachten, kassierten ganz, ganz späten und auch strittigen Ausgleich am Ende gegen Heidenheim. Die trennten beide sich 3-3. Und dann hatten wir so noch den FC Augsburg, der am, was war es, der 17. Spieltag den ersten Auswärtssieg gefeiert hat.
Und das gegen sehr schwache Unioner. Unter Steffen Baumgart. Er musste noch ein paar Tage warten, bis er endlich feiern durfte.
Das stimmt. So, und jetzt tagesaktuell mehr oder weniger der Rückblick auf den 18. Spieltag. Und er hatte, Fabi hat sich gefreut, war wieder eine sehr, sehr gute Ansetzung an diesem Wochenende, was die Spiele betraf. Eintracht Frankfurt hatte einen angeschlagenen Dortmunder Sportclub zu Gast. Ja. Und am Ende gewann die Eintracht mit 2-0 gegen einen ganz schwach aufspielenden BVB.
Ja, also die Eintracht, glaube ich, von Beginn an schon die präsentere Mannschaft. Man hat gemerkt, dass der BVB im Moment ja brutal zu kämpfen hat, mit sich selbst vor allen Dingen. Dementsprechend, glaube ich, auch verdient in Führung gegangen, die Eintracht. Zweite Halbzeit, also man kann dem BVB die Bemühungen, glaube ich, nicht absprechen in dem Spiel, aber irgendwas fehlt im Moment, darauf gehen wir sicherlich gleich noch ein bisschen tiefer ein. Und die Eintracht hat im Moment einen Lauf. Sie haben es über die Winterpause gerettet, sind eine absolute Spitzenmannschaft und lassen sich dann eben auch den Sieg nicht mehr entgehen.
Genau. Bei den Frankfurtern schon nicht mehr im Kader. Omar Mamouche, da wurde der Wechsel jetzt am Samstag, Sonntag vollzogen. Er wechselt nach Man City, 75 Millionen festgeschrieben, Ablöse plus 5 Millionen Boni am Ende. Darf man, glaube ich, der Frankfurter Eintracht nicht böse sein als Fan. Also ich glaube, mal wieder Markus Krösche alles richtig gemacht.
Ja, alles richtig gemacht, wenn du so ein Angebot auf den Tisch bekommst. Musst du es annehmen. Klar, du verlierst einen super Spieler, super Stürmer. Aber man hat gesehen, dass du mit Ekitike, glaube ich, einen Spieler dahinter hast, der das ersetzen kann, in einer anderen Art und Weise. Und mit dem Geld kannst du jetzt sicherlich auch im Winter noch was machen. Oder werden sie sicherlich auch was machen. Aber ja, alles in einem. Ich glaube, du kannst es gleich nochmal besser zusammenfassen, auch wie Mamouche verabschiedet wurde von den Eintracht-Fans. Ich glaube, das zeigt ja, dass auch er ein super Leistungsträger war und Identifikationsfigur, trotz der kurzen Zeit, in der er da war.
Ja, das auf jeden Fall. Wie er dann hinterher sich mehrere Tränen dann vor der Fankurve verdrückt hat, ne, wurde immer wieder nach vorne geschoben von seinen Mannschaftskollegen und ja, das Stadion mit tosenden Applaus dann Omar Mamouche verabschiedet und ja, wird auf jeden Fall schwer zu ersetzen sein, aber ich glaube, das goldene Händchen von Markus Krösche in den letzten Jahren allgemein wird da wieder den einen oder anderen aus dem Hut zaubern, kursieren wieder einige Namen, gerade aus dem französischen Raum, die mir jetzt persönlich nicht viel sagen, aber das hat ja nichts zu heißen. Ist ja so ein, wie sagt man, Diamantenjäger und ja, hat er die letzten Jahre oft genug da einige Millionen dann hinterher transferiert. Ne? Aber kommen wir so zum BVB, der gerade auch wieder gegen die Frankfurter Eintracht gerade offensiv ja sehr bemüht wirkte, allerdings nie wirklich gefährlich wurde. Ich glaube, war ein Abschluss mal von Guirassy, war ein Pfostentreffer. Aber alles in allem hatten die Frankfurter, die Dortmunder im Offensivbereich voll im Griff.
Ja, voll im Griff. Das ist für mich auch ein Riesenfragezeichen. Ich glaube, wir haben schon viele Wochen auch in dieser Saison darüber gesprochen, was dem BVB fehlt. Es ist nach wie vor, glaube ich, dasselbe. Die Struktur, jemand, der das Heft irgendwie in die Hand nimmt und sagt, so müsst ihr offensiv Fußball spielen. Wir können jeden Namen durchgehen. Wir sagen alle, das ist auf jeden Fall Bundesliga-Qualität, aber sie kriegen es nicht gemeinschaftlich auf den Rasen. Und natürlich ist dann eben auch Nuri Sahin in der Kritik, aber glaube ich auch die Mannschaft, die sich da so ein bisschen selbst auch irgendwie jetzt aus dem Leistungstief befreien muss.
War ein Kommentar jetzt die Woche am Samstagabend nach dem Spiel, Freitagabend dann nach dem Spiel. Es macht so auch schon seit den letzten Jahren auch so den Eindruck, dass vielen Spielern eigentlich der BVB so ein bisschen, ja, jetzt egal ist. Die Leistungen wanken immer mal wieder. Man redet sich die letzten Jahre immer mal wieder schön mit einem Pokalsieg, dann mal mit einer Champions League-Teilnahme, dann mit den guten Spielen in der Champions League. Wurschtelt sich eigentlich schon die letzten Jahre immer so durch die Liga, dass man sich immer mal als Dritter, Zweiter, Vierter für die Champions League qualifiziert. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein, vor allem mit der Art und Weise. Also es ist ja kein schöner Fußball. Also was das angeht, haben da einige Mannschaften in Dortmund ja auch schon längst den Rang abgelaufen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt zwei Teile, die man vielleicht voneinander trennen muss. Einmal ist ganz klar, dass die Spielqualität enorm nachgelassen hat, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Da würde ich den Trainer mit ins Boot nehmen. Und die andere Seite ist, glaube ich, ganz klar die Mentalität, die Einstellung. Und du hast es richtig gesagt. Klar, man war oft auch nah dran, Meister zu werden. Man war nah dran, sogar die Champions League zu gewinnen. All das stimmt. Ja, aber es fehlt einfach in Dortmund diese Killer-Mentalität, auch mal einen Titel zu gewinnen, auch mal den letzten Schritt zu machen. Und das zieht sich jetzt durch. Du hast jetzt wirklich eine sportliche Krise auch. Das kommt noch dazu. Und jetzt sieht man, ob du Spieler hast, die vorweggehen oder eben den Kopf einziehen. Und wenn du dir die Top-Teams anschaust, die jetzt klar vor Dortmund stehen, mit Bayern oder auch Leverkusen, und du hast in jeder Mannschaft zwei, drei Spieler, die vorweggehen, auch wenn die Krise ist. In Bayern hast du einen Kimmich, hast du einen Neuer, einen Müller. So in Leverkusen ganz, ganz klar mit Andrich und Xhaka. Ja, und in Dortmund, wen hast du da? Ja, also gerade auch, wenn du das zentrale Mittelfeld nimmst. Klar, es wird viel über Can gesprochen, aber er ist nicht der Spielertyp, der wie Xhaka dann die ganze Mannschaft mitnimmt. Ich glaube, das ist klar. Aber solche Spieler, glaube ich, fehlen dem BVB. Und das ist ja auch ein Problem, worüber wir viel gesprochen haben, die Transferpolitik. Du nimmst oft viel Geld ein, wenn ich an die Bellingham-Millionen denke. Aber du traust dich, glaube ich, nicht, mit dem Geld dann auch mal ins Risiko zu gehen und Führungsspieler zu kaufen, sondern lieber wieder talentierte Spieler. So, und dann darfst du dich nicht wundern, dass du jetzt keinen da hast, der dich aus dem Tief holt.
Ja, aber ich meine, du hast jetzt ein paar Namen schon angesprochen. Emre Can ist schon seit Monaten, auch noch länger außer Form. Der ist mehr mit sich selbst beschäftigt, versucht immer mal ein bisschen hier, ein bisschen da, nach außen hin dann ein bisschen gut dazustehen, sage ich jetzt mal. Aber der BVB hat ja allgemein in den letzten Jahren, du hast Bellingham genannt, Haaland und mit Abstrichen vielleicht Kobel, die eingeschlagen sind, ne? Und dann natürlich auch sofort weiterverkauft worden sind mit Haaland und Bellingham. Die konnten es natürlich nicht halten. Aber du hast in den letzten Jahren als Borussia Dortmund Unmengen an Geld verbrannt. Du hast so viele Spieler von Vereinen geholt. Das fängt an vor, ich habe mir das mal rausgeschrieben, vor 4, 5 Jahren. Du holst für 25 Millionen den Thorgan Hazard und Nico Schulz. Da haben wir damals schon die Hände vor den Kopf geworfen. Dann hast du jetzt vor 2 Jahren einen Metscher für 30 Millionen, einen Adeyemi für 30 Millionen, einen Malen, den verkaufst du jetzt wieder, auch 30 Millionen. Das sind Gelder, und dann guckst du dir jetzt das Paradebeispiel mal nach Stuttgart zum Beispiel, wo dann Führich und Milot und sonst irgendwelche Spieler. Also beim BVB kommen mehr oder weniger fast schon fertige Spieler hin, die so ein bisschen den Eindruck machen, als ob sie gar nicht mehr den nächsten Entwicklungsschritt machen können oder auch wollen.
Ja, ich glaube, du hast die richtigen Beispiele genannt. Diese Strategie, glaube ich, geht für Spitzenteams nicht auf. Du kannst
Nein.
Top-Spieler von anderen Vereinen, von Bundesliga-Vereinen, kannst du nicht zum Verein holen und erwarten, dass sie den nächsten Leistungssprung machen. Also, du hast Hazard gesagt, wir können das aktuelle Beispiel Benze Baini nehmen. Klar, sie waren Top-Spieler in den Vereinen, in Gladbach zum Beispiel.
Der ist in Gladbach vom Hof gejagt worden wegen teilweise seiner Einstellung. Und dann soll er bei Borussia Dortmund vorangehen? Nee.
Ja, ich glaube, genau das ist das Problem. Ja, und wenn du solche Spieler holst und erwartest, dass die sich dann zu Titeln führen, das geht nicht auf. Und anderes Beispiel ist Leverkusen. Sie holen eher Spieler dann aus dem Ausland. So, weil sie dann eben auch wissen, okay, von da kriegen wir eine andere Qualität dazu. Klar, auch das braucht Zeit, bis sie dann zusammenwachsen. Aber es ist eine andere Qualität, als wenn du Spieler holst von Bundesliga-Mannschaften, die mal eine gute Saison hatten. Und das Ergebnis siehst du jetzt.
Ja. Du hast Nuri Sahin angesprochen, der bekommt jetzt am Dienstag sein ja, vermeintliches Endspiel wahrscheinlich dann in Bologna. Ist er dann wieder vielleicht der Champions League BVB, wobei momentan, vielleicht kommst du da mit einem knappen Sieg dann durch, dann redest du das dann auch wieder vielleicht schön. Ich weiß es nicht, aber der BVB macht sich dann halt auch selbst die Baustellen auf, schon seit Wochen und Monaten, ne? Dann werden die Spieler geholt, und Pascal Groß hat, glaube ich, nur am Anfang die ersten 3, 4 Spieltage auf seiner angestammten Position gespielt. Ein Sabitzer wird irgendwo rechts im Halbmittelfeld aufgestellt. Dann haben wir noch, ich weiß gar nicht, wen wir noch alles haben, ne? Groß muss mal rechter Verteidiger spielen, also es ist kreuz und quer. Also das stimmt vorne und hinten nicht, ne? Die Mannschaft ist, glaube ich, mehr mit sich selbst beschäftigt. Ich hatte Bayer am Anfang der Saison als einen Bombentransfer für mich eigentlich festgemacht. Auch bis jetzt noch gar nicht irgendwie im Spiel gewesen. Guirassy ist der Einzige, der verlässlich zumindest seine Tore macht. Aber ist auch immer noch nicht richtig im Spiel eingebunden, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist dann eben die Trainerfrage, wie willst du spielen? Ich glaube, dass im BVB auch eher gut tun würde, mit zwei Spitzen zu spielen oder mit einer hängenden. Du hast Adeyemi als schnellen Spieler, du hast Bayer genannt. Also das würde, glaube ich, in Kombination mit Guirassy schon sehr, sehr gut passen. Und auch ein Gio Reyna, letztes Jahr oder letzte Saison auch ein ganz wichtiger Spieler gewesen. So, der kommt ab und zu mal rein. Ja, und das, ich glaube, man kann jetzt alle Spieler nennen, die jetzt nicht performen, aber im Endeffekt muss der Trainer dafür sorgen, dass diese Mannschaft ihre vorhandene Qualität abruft. Und dann ist es halt der Trainer, dann ist es halt Nuri Sahin. Auch wenn es die erste Station ist in der Bundesliga und der dann immer ein bisschen Schutz, Welpenschutz vielleicht dann auch bekommt. Aber am Ende reicht es nicht, vielleicht um ja, in
Und
Borussia Dortmund zu trainieren.
so, wir reden nach 18 Spieltagen, reden wir, die Bayern lassen wir jetzt mal ganz vorne wegreiten. Da sind es schon 20 Punkte, ne? Und jetzt hier auf Stuttgart sind es auch schon 7 Punkte. Also, das ist eine Mordsaufgabe. Ist ja jetzt nicht so, als ob der BVB jetzt eine komplette Rückrunde ungeschlagen da durchmarschieren wird.
Ja, und ja, das stimmt. Und wenn du dann, du kannst es noch schlimmer drehen und sagen, wer alles vor dem BVB steht, die Spitzenteams mal ausgelassen. Mainz darf normalerweise nicht vor Dortmund stehen. Wolfsburg auch nicht. Freiburg auch nicht. Bremen auch nicht. Ja, also da siehst du ja schon, in welcher Lage du dich befindest. Du stehst im Moment im Niemandsland. Klar kann es immer schnell gehen mit ein paar Siegen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass der BVB innerhalb von ein paar Wochen den Rückstand aufholt und plötzlich auf dem Champions League Platz steht.
Nee, und ob da vielleicht der ein oder andere Wintertransfer dann wirklich die große Hilfe ist, sei ja auch mal dahingestellt. Das läuft ja wahrscheinlich, wie man momentan liest, sehr auf Marcus Rashford aus von Manchester United hinaus. Ob das ein
Ja.
Spieler ist, der dir da den Karren aus dem Dreck reißt, wage ich jetzt auch mal stark zu bezweifeln. Also es werden beim BVB jetzt auf jeden Fall für alle Spieler und auch fürs Management ganz, ganz unangenehme Wochen, weil ich bin mal gespannt, wie lange die Fans das auch mitmachen werden.
Ja, ich glaube, man merkt es ja schon teilweise, dass sich die Stimmung auch ein bisschen dreht. Ich weiß noch, klar, relativ weit in der Hinrunde, als Bochum in Dortmund gespielt hat, wo der VfL geführt hat,
Stimmt.
relativ früh dann auch im Spiel hätte sogar, ich weiß gar nicht, auf 3-0 sogar erhöhen können.
Ja.
Da hatte man ja auch direkt nach der Aktion schon die Pfiffe gehört. Also es kann schnell gehen. Und das ist ein Riesenclub, der polarisiert natürlich auch und die Fans erwarten auch was. Und dann ist es völlig normal, dass die Spieler kritisiert werden, dass die Stimmung sich dann auch dreht.
So, jetzt haben wir schon die Hälfte unserer Zeit für heute gefühlt für den BVB rausgeballert, aber lasst uns mal weitermachen mit dem Samstagnachmittag mit der Konferenz. Und da gab es das Baden-Württemberg-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Und der VfB, ja, ist sehr gut ins neue Jahr gestartet. Dritter Sieg in Folge mit einem hochverdienten, auch in der Höhe, völlig verdienten 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg, der sehr harmlos an diesem Samstag auftrat.
Ja, sehr, sehr harmlos. Ich glaube, der VfB war auch von Beginn an auf einem ganz anderen Level als Freiburg. Also sie haben dieses vermeintliche Derby überhaupt gar nicht angenommen, die Gäste. Dann nach 20 Minuten stand es ja schon 2-0. Und ja, also ich glaube, das war ein Klassenunterschied. Man sieht wirklich bei Freiburg in dieser Saison im Moment, dass sie gegen die Top-Teams nicht bestehen können, dass sie davon wirklich meilenweit weg sind teilweise und dass sie halt nur ja, gegen die vermeintlichen Mittelfeldteams wirklich punkten können oder auf Augenhöhe sind. Aber das war in allem Belangen, glaube ich, ein Riesenleistungsunterschied.
Ja, der VfB, die ersten drei Tore, alle nach einer Ecke erzielt. Also kann man, glaube ich, sagen, gute Arbeit da im Hintergrund vom Standardtrainer. Und du hast es angesprochen, die Freiburger jetzt gegen alle Top-Teams dann chancenlos. Ich sag mal, München 0-2 haben sie noch gut mitgespielt, aber dann gab es die hohen Klatschen in Leverkusen, wo sie auch eine Halbzeit eigentlich gut mitgespielt haben, 5-1 am Ende. Ja, und dann 4-0 jetzt bei Stuttgart, 4-0, 4-1 in Frankfurt. Gut, da reicht die Qualität halt nicht mit den Top-Teams. Waren jetzt zwar auch alles Auswärtsspiele bei den Top-Teams, die kommen dann alle noch in der Rückrunde natürlich nach Freiburg. Aber du hast es auch gesagt, ne? Ich glaube, die Gegner, die sie schlagen müssen oder wo sie gegen punkten sollten, machen sie konstant und das dann halt auch für Freiburger Verhältnisse trotzdem immer noch sehr gut.
Ja, absolut. Vielleicht, was man jetzt langsam auch kritisieren kann, in Freiburg ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Transfers, die sie getätigt haben im Sommer, die kommen auch nicht so wirklich durch. Also wenn ich die Startaufstellung sehe, ja gut, okay, Patrick Osterhage, der sich da so ja mit als einziger eigentlich von den Neuzugängen so richtig einen Stammplatz erkämpft hat. Aber wenn ich auch an Ehren Dingschi denke, der in Heidenheim letzte Saison ein richtig wichtiger Faktor war, nur noch Einwechselspieler. Also ich glaube schon, dass ja, es vielleicht auch in Freiburg jetzt nach und nach so ein bisschen auf einen Umbruch hinauslaufen wird.
Bleibt mal abzuwarten. Aber das, ich weiß gar nicht, wen sie jetzt am kommenden Wochenende haben. Da kommen, glaube ich, die Bayern müssen
Ja,
dann, glaube ich, nach
Bayern.
Freiburg kommen. Ne? Also auch gar nicht mal so einfach. Gut, dann lass uns doch direkt mal weitermachen. Du hast die Heidenheimer gerade mal kurz erwähnt. Die hatten zu Gast den FC St. Pauli und der FC St. Pauli macht das nicht Quintett, Quartrotett, wie sagt man es, den vierten Sieg in Baden-Württemberg auf jeden Fall fix und gewinnt auch in Heidenheim. Am Ende ziemlich souverän und auch verdient, etwas glücklich hinten heraus. Wurden Abseitstor für die Heidenheimer kurz vor Schluss nicht gegeben. Am Ende aber mit 2:0. Ganz wichtige Punkte im Kampf um den Abstieg.
Ja, sehr abgezockt. Ich glaube schon, dass die Heidenheimer gerade in der Anfangsphase schon die bessere Mannschaft waren, auch mehr vom Spiel hatten. Aber das ist die Stärke, glaube ich, von St. Pauli bisher. Sie sind, wenn sie Chancen bekommen oder sich Chancen herausspielen, sehr, sehr effektiv. Und was man halt wirklich sagen muss, zweitbeste Abwehr
Ja.
nach Bayern München ist sicherlich eine Statistik, mit der du die Klasse halten wirst.
21 Gegentore.
Ja. Und das ist schon eine richtige Stärke von St. Pauli. Ich habe es ja unter der Woche, du hast das Spiel auch gegen Bochum über 90 Minuten gesehen. Ist auch nicht einfach, gegen St. Pauli Fußball zu spielen. Und klar, offensiv auch nicht gerade effektiv, was die Gesamttorzahl betrifft in dieser Saison, aber sie gewinnen eben solche Spiele mit 2-0. Und das sind drei Punkte, die du natürlich sehr gerne mitnimmst. Und für die Heidenheimer sicherlich auch nach dem Aufschwung, den sie hatten nach der Winterpause, zu wenig.
Ja, und wenn es nach Pauli geht und da noch vielleicht jetzt auch die Heimspiele mal das ein oder andere Mal noch gepunktet wird, dann gehört St. Pauli, glaube ich, zu den Mannschaften, die von den Teams unten sich am wenigsten Sorgen, glaube ich, machen müssen am Ende, ne? Was den Kampf um die letzten drei Plätze angeht. Jetzt haben sie als nächsten Gegner Union und dann Augsburg. Also wenn du da beide Spiele, ich sag mal, mit 4 Punkten oder so rausgehst, Optimalfall natürlich 6, dann wirst du da die Saison jetzt nach dann 20 Spieltagen, glaube ich, auch nicht mehr viel mit dem Abstieg zu tun haben. Ne?
Ja, sie sind sehr stabil. Auch so nach so Niederlagen, wo man denkt, okay, das ist schon richtig bitter, kommen sie zurück. Und ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Faktor, wenn du die Klasse halten willst.
Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Spiel, was war heute eigentlich, was ein Spiel für Fabi gewesen wäre. Die Bayern vom Ergebnis her am Ende knapp. 3-2 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg, der sich eigentlich gut verkauft hat in München für seine Verhältnisse. Die letzten Spiele ja auch sehr gut gespielt, die Wolfsburger. Aber am Ende haben die Bayern, glaube ich, auch bei dem Spiel einiges an Chancen auch für einen höheren Sieg liegen gelassen. Mann des Spiels bei den Bayern auf jeden Fall. Ein totgeglaubter schon fast, aber die letzten Wochen vermehrt auch in der Anfangsformation gestanden. Leon Goretzka mit 2 Treffern, 2 schönen Treffern. Ja, und die Wolfsburger haben sich bis zum Ende eigentlich nicht aufgegeben. Da war es 2-mal Amura, der den VfL da immer wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Aber am Ende reicht es dann doch für die Bayern.
Ja, ich glaube, das wäre auch meine Analyse jetzt für das Spiel gewesen. Im Prinzip hat Bayern Wolfsburg lange leben lassen und dann eben nur durch eigene Fehler wirklich auch ins Spiel kommen lassen. Also klar, Wolfsburg war bemüht, haben schon versucht, auch ein bisschen dagegen zu halten. Aber im Endeffekt waren die Bayern schon die klar bessere Mannschaft, hätten auch Chancen einfach nutzen müssen. Im Ergebnis knapp auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man den Spielverlauf nimmt, 3 verdiente Punkte für die Bayern.
Aber auch mal wieder nicht zu null gespielt, wieder 2 Gegentore. Ne, ist ja immer noch so eine Baustelle. Man sucht ja immer mal nach dem Haar in der Suppe und das ist bei den Bayern, das zieht sich ja weiter fort. Ne?
Ja, also das wird, glaube ich, jetzt auch der spannende Faktor sein, wenn ich an die internationalen Spiele denke. Also da ist es ja jetzt nicht mehr so, dass die Bayern sich einen Ausrutscher leisten können, sondern da ist man schon gut beraten, wenn man jetzt die Spiele auch gewinnt. Und auf dem hohen Niveau wird sich dann zeigen, eben ob die Defensive dicht halten kann. Was ich aber im Moment schon so im Gefühl habe, weil das merkt man, glaube ich, dem Bayern-Spiel auch immer noch an, sobald es in der Bundesliga geht, sobald sie merken, okay, sie haben eigentlich alles unter Kontrolle, werden sie schon ein bisschen nachlässig. Und das Gesicht habe ich in der Champions League noch nicht so oft gesehen. Also glaube ich, dass da die Defensive auf jeden Fall dicht sein wird.
Leon Goretzka sich jetzt erstmal wieder einen kleinen Vorsprung erspielt gegenüber Pavlovic?
Oh, ja, Vincent Kompany, glaube ich, lässt das ja auch mal offen, dass er auch relativ viel rotiert, die Position neben Kimmich. Aber wenn es nach der Leistung geht, glaube ich, ist der Bochumer Junge auf jeden Fall einen Tick vor Pavlovic.
Okay, gut. So, dann kommen wir zu meinem angedichteten Lieblingsverein, die TSG Hoffenheim, gewinnt das Kellerduell bei Holstein Kiel, die ja unter der Woche noch Borussia Dortmund geschlagen hatten und wahrscheinlich noch ein bisschen im Siegesrausch verweilten. Am Ende gewinnt die TSG dann nämlich mit 3-1 und hat damit den ersten Auswärtssieg überhaupt in dieser Saison erstmal geholt, den zweiten Sieg unter Christian Ilzer. Für die TSG und fürs Umfeld gerade auch im ganzen Verein ein ganz wichtiger Sieg, um zumindest vorerst erstmal wieder für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Da hat ja André Kramaric unter der Woche zum Rundumschlag einmal ausgeholt. Aber wer die Klappe aufreißt, der muss auch liefern. Und das war gerade im Fall von André Kramaric und der TSG auf jeden Fall der Fall bei dem Spiel.
Ja, absolut. Ich glaube, der 3-1-Sieg geht absolut in Ordnung. Sie haben eine Reaktion gezeigt. Ich glaube, André Kramaric ist ja auch ein absoluter Mentalitätsspieler. Und wenn er den Mund aufmacht, dann liefert er auch. Und ich glaube, die Mannschaft generell hat geliefert und das ist, glaube ich, das, was zählt, dass sie zusammen gehalten haben, auch in so einem Spiel, was nicht einfach ist, wenn du nach Kiel fährst, die gewonnen haben unter der Woche gegen Dortmund und du gewinnst trotzdem 3-1, ganz wichtiger Sieg, auch, glaube ich, für Christian Ilzer, für den Trainer, dass er ja auch weiterhin das Vertrauen hat in die Mannschaft und die Mannschaft nicht verloren hat. Von daher gerade auch mit Blick auch auf die Tabelle, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, Hoffenheim steckt noch unten drin.
Ja, ja.
Wichtige 3 Punkte.
Ja, man hat sich wohl unter der Woche mal ein bisschen die Meinung gegeigt und auch ist auch einige Sachen angegangen, unter anderem auch das Positionsspiel einiger Spieler. An Kramaric hat jetzt am Wochenende wieder die 10, ne? Dann auf der 6 können wir auch noch kurz zu kommen mit Tom Bischoff.
Ja.
Wo der ja jetzt im Sommer nach München ablösefrei wechseln wird. Ein Transfer, Sören, den du verstehst? Oder meinst du, ja, ich meine, wenn die Bayern anrufen, die Chance muss man nutzen, die rufen nur einmal an vielleicht, ob sie ihn dann direkt weiterverleihen oder ob er dann vielleicht auch schon eventuell für, weiß ich nicht, Goretzka oder sonst wie mit eingeplant ist für die Kaderstelle?
Ja, also ich glaube, es wird nicht so ein Transfer wie damals von Sebastian Rudi nach München. So im Prinzip gar keine Aussicht auf Spielzeit. Ich glaube schon, dass sie einen Plan haben auf jeden Fall mit Tom Bischoff. Aber dass es auch darauf hinauslaufen wird, dass ja dann eben vielleicht auch wirklich Leon Goretzka den Verein verlassen wird. Die Position, es gibt nur eine Position neben Kimmich. So, und da ist auch ein Pavlovic noch da. Also ich glaube schon, dass es wird darauf hinauslaufen, dass einer im Mittelfeld, der jetzt im Bayern-Trikot anhat, nächste Saison nicht mehr da ist.
Auf jeden Fall hat Max Eberl da auf jeden Fall meiner Meinung nach einen ziemlich guten Transfer getätigt. Auf jeden Fall mit Weitblick dann auf jeden Fall für die Zukunft. So, die Zukunft, Sören. Der VfL Bochum, wenn es nach der Tabelle 2025 geht, ist der VfL Bochum mit 7 Punkten im oberen Drittel mit dabei.
Ja, wer hätte das gesagt, nach dem Start oder nachdem man so schwach aus dem Winter gekommen ist, unter der Woche ja einen richtigen, ekelhaften 1-0 Heimsieg gegen St. Pauli gefeiert und dann das Leipzig-Spiel, ein kleines Wunder, das 3-3 nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit, wo Leipzig nach 20 Minuten schon 3-0 geführt hat, wo kein Spieler überhaupt Bundesliga-Form war und dann in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht, ein relativ schnelles 1-3 durch Boadu und das hat natürlich das Feuer entfacht. Auch die Fans haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es die Stimmung sich dann doch nochmal dreht. Und dann innerhalb von 13 Minuten gleichst du das Spiel aus. Verdient, glaube ich auch, weil Leipzig gar nichts mehr entgegensetzen konnte. Und nach dem 3-3 durch Boadu, also der hat, glaube ich, auch nochmal nachgewiesen, dass er auf jeden Fall Bundesliga-Qualität hat. War es ein offener Schlagabtausch, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich glaube schon, dass Leipzig dann auch in der Endphase die Chancen hatte, das 4-3 zu machen.
Oh ja.
Aber der VfL hat sich diesen Punkt verdient mit einer Art und Weise, gerade in der zweiten Halbzeit, die hoffen lässt. Und es hat auch gezeigt, und das möchte ich auch hier betonen auf jeden Fall, dass der Kader nicht so schlecht ist, wie ich ihn vielleicht auch in den letzten Wochen geredet habe, sondern dass da Spieler dabei sind, die definitiv das Niveau haben. Und ein Boadu hat es gezeigt, im Prinzip schon weg gewesen und kommt so zurück mit einem Hattrick. Sicherlich einer der Stürmer im Kader, vielleicht von der Qualität her mit der Beste, neben Hoffmann und Broschinski. Und wenn das so weitergeht, ist das Wunder möglich. Und so muss es gehen wie in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig.
Ja, die Taking hatte ihn da wohl ein bisschen gekitzelt. Ne? War wohl unter der Woche oder allgemein jetzt in den letzten Wochen nicht so mit seinen Trainingsleistungen zufrieden. Hat ihm das auch ausdrücklich klar gemacht, hat dann aber das Händchen, die Erfahrung und schmeißen dann trotzdem bei so einem Spiel mit rein. Ne? Und der bedankt sich dann bei Dieter Hecking mit 3 Toren und auch jetzt De Witt bei dem Spiel mit einer der besten Bochumer. Ne?
Ja, das darf man nicht
vergessen. Beste Saisonspiel.
Genau, der, im Prinzip auch ein Spieler, der dem schon Wechselgerüchte nachgesagt worden sind. Aber auch er, letzte Saison in Alkmaar, ein ganz wichtiger Spieler, dann kommst du nach Bochum als Königstransfer, vermeintlicher Königstransfer und dann findest du dich auf der Bank wieder, findest nicht dein Leistungsniveau. Und das zeigt einfach, dass Spieler aus dem Ausland oder gerade eben auch aus Holland einfach Zeit brauchen. So, und das hast du teilweise als Absteiger nicht. Aber was man wirklich sagen muss, Dieter Hecking hat es geschafft, den Spielern das Vertrauen nach wie vor noch einzureden. Und die Art und Weise, wie Dani De Witt gegen Leipzig aufgetreten ist, das war bärenstark und sicherlich eigentlich der heimliche Held hinter Boadu in diesem Spiel. Und das lässt natürlich auch in den nächsten Wochen hoffen. Bero fällt jetzt gegen Gladbach aus mit der 5. Gelben Karte. Also da wird die Stelle auf jeden Fall wieder frei sein für De Witt. Und wenn er so weitermacht, ist er ein ganz, ganz guter Bundesligaspieler. Mhm.
Ich habe mir mal so allgemein den Spielplan der Bochumer bis zum Ende angeschaut. Also wenn es danach geht, so die direkten Konkurrenten, Sören, ist ja eigentlich nicht so gut vom Spielplan her. Hast du eigentlich erst an den letzten 4, 5 Spieltagen, ne, mit Heidenheim und Union und wer da noch alles unten drin steht, kommen alle erst ziemlich zum Schluss. Da musst du jetzt gucken, dass du immer mal wieder hier und da vielleicht mal einen Punkt mitnimmst, um nicht den Anschluss zu verlieren. Aber ich denke mal, wenn das Spiel bei Union Berlin dann auch endgültig dann für den VfL gewertet wird, bist du ja voll wieder mittendrin. Ne?
Du bist voll da, das auf jeden Fall. Also Dieter Hecking hat es ja gesagt, also man ist von der Intensivstation ein bisschen runter im normalen Krankenbett. Und das lässt auf jeden Fall zu, dass du dich noch, dass du ein Lebenszeichen sendest. Und ich finde auch, dass du jetzt nächste Woche in Gladbach nicht unbedingt als klare Außenseiter in den Borussia-Park reist, weil sie haben auch eine schlechte Form. Und danach, klar, dann geht es zu Hause gegen Freiburg, die auch nicht gut drauf sind. Also da sind auch Punkte möglich. Und dann hast du Anfang Februar das Auswärtsspiel in Kiel. Also ich denke schon, aus den nächsten 3 Spielen, wenn du da ja so 6 Punkte holst, dann bist du auf jeden Fall voll mit dabei.
Das stimmt. Gladbach, ein guter Übergang, Sören. Samstagabend, Topspiel, Gladbacher. Letzten 12 Samstagabend Topspiele, 8 Niederlagen. Und das setzt sich jetzt auch beim amtierenden deutschen Meister Bayern 04 Leverkusen fort. Die Werkself fährt einen völlig ungefährdeten 3:1 Heimerfolg gegen die Gladbacher Borussia ein, die jetzt ihr drittes Spiel 2025 in Folge verliert. Es war schon ein Klassenunterschied. Die Gladbacher eigentlich, was offensiv angeht, ähnlich wie in München. Nee, Quatsch, zu Hause gegen München eigentlich nicht viel nach vorne, defensiv noch weitestgehend gut verkauft, aber die individuelle Klasse der Leverkusener und gerade an dem Spiel auch von Florian Wirtz macht mal wieder den Unterschied, ne?
Ja, sie sind nicht auf dem Niveau, das muss man wirklich sagen, auch wenn gerade auch vor der Winterpause Gladbach im Aufwind war. Ich glaube, die Mannschaft kann im Moment nicht gegen Top-Teams so wirklich dagegenhalten, das hat man gesehen. Ich würde sogar sagen, dass Leverkusen jetzt keine Top-Leistung brauchte, um Gladbach zu schlagen. Relativ klarer Spielverlauf eigentlich. Sie hatten mehr vom Spiel, gerade auch, wo man ja denken sollte, okay, Gladbach steht defensiv hinten und versucht eben durch die schnellen Spieler nach vorne zu kommen. Das fand ich eigentlich, hat man gar nicht gesehen. Finde ich auch, dass vielleicht Seoane taktisch gesehen nicht die Top-Idee hatte, wenn du mit 2 gelernten Neunern spielst, obwohl du ja davon ausgehen musstest, dass du kaum Offensivszenen hast. Vielleicht hättest du ja wirklich mit schnelleren Spielern agieren müssen, mit Plea zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, Leverkusen brauchte keine Top-Leistung, um Gladbach zu schlagen.
Nee. Ja, Honorar bei den Gladbachern wird jetzt die nächsten 2, 3 Wochen auf jeden Fall mit dem Harris im Fuß ausfallen. Ist natürlich ganz bitter, der Top-Zulieferer für Kleindienst. Nicht damit dabei, ne? Also und jetzt dann halt am Samstagabend das Topspiel dann zu Hause gegen den VfL Bochum. So, kommen wir zu den beiden Sonntagsspielen, Sören. Und da war es das zweite Spiel von Steffen Baumgart. Richtig, ne? Zu Hause gegen, wen hatten wir?
Gegen Mainz.
Und da feiert Union Berlin einen ganz wichtigen Heimerfolg.
Ja, und das Spiel einzuordnen, fällt mir richtig schwer. Also es war auf jeden Fall ein wilder Beginn, nach 5 Minuten schon 1:1. Eigentlich fand ich über die 90 Minuten schon ein Spiel, was ausgeglichen war. Union, klar, gerade in der ersten Halbzeit mit 2 Toren, vielleicht auch ein bisschen spielbestimmender, aber in der zweiten Halbzeit fand ich, war Mainz schon da. Klar, ohne sich mit dem Ballbesitz, den sie hatten, klare Torchancen zu erspielen. Ja. Aber so muss ich wirklich sagen, es war jetzt noch nicht so das Spiel, wo ich sage, okay, Union wird sich in den nächsten Wochen da unten raus befreien können mit der Art und Weise. Weil gerade in der zweiten Halbzeit war Mainz schon die bessere Mannschaft, ohne das Tor dann auch zu machen irgendwie. Ne?
Ja, da hat natürlich der Ausfall von Johnny Burkhardt mit reingespielt. Ne? Ja. Hat defensiv Steffen Baumgart ein bisschen von seiner Herangehensweise abgerückt, ne, von Viererkette dann doch wieder Dreierkette beziehungsweise dann defensiv dann die Fünferkette gewählt, war vielleicht auch kein so verkehrter Ansatz, dann das Spiel so anzugehen. Unioner wirkten auf jeden Fall von Beginn weg deutlich frischer und aggressiver, ne, die Umschaltmomente auch ganz gut genutzt und 2 Tore gemacht und am Ende hat es dann Gott sei Dank dann für Steffen Baumgart gereicht, der ja dann auch bei dem Tor richtig ausgerastet ist, die Fans da nochmal richtig mitgenommen hat. Ne? Also ganz Berlin hat da, glaube ich, einmal tief durchgeatmet nach dem Sieg. Aber es ist noch ein ganz, ganz langer, weiter Weg auf jeden Fall für die Unioner.
Ja, es war übrigens das dritte Spiel unter Steffen Baumgart. Ne? Angefangen mit einer 2-0 Auswärtsniederlage in Heidenheim, ne? Und dann unter der Woche in Augsburg gegen Augsburg verloren.
Ah, stimmt, war das erste Heimspiel, Entschuldigung, ich hatte genau. Das zweite gewesen, ja.
Ja, genau. Und dementsprechend jetzt, ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, die drei Punkte. Weil, wenn man auf die Tabelle guckt, ich glaube, das ist alles so eng beisammen. Jetzt hast du schon mal, ich glaube, 6 Punkte sind es zwischen dich gebracht zum Relegationsplatz. Also, dass du den Sieg nimmst du auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit.
Ja. Und ein Sieg, den eine Mannschaft auch gerne mitgenommen hat, war der FC Augsburg, die sich so heimlich still und leise jetzt mit. Ja, 2 Siegen in den letzten beiden Spielen, plötzlich da unten wieder abgesetzt haben. Der FCA feiert nämlich nur 4 Tage nach dem 2-0 Auswärtssieg bei Union Berlin jetzt auch noch einen Auswärtssieg bei deinen in den letzten Wochen sehr starken Bremern. Ja. Am Ende der Auftritt des FCA ziemlich effektiv vorne mit SND, mit dem Doppelpack. Kurz zu Beginn, 5. Minute und dann nochmal 45. Und von den Bremern kam einfach bei dem Spiel komplett offensiv viel zu wenig, um den FCA in Bedrängnis zu bringen.
Ja, absolut. Ich glaube, was man jetzt wirklich sieht, was man auch unter der Woche gesehen hat gegen Heidenheim, wo Bremen ja auch nicht unbedingt das überzeugendste Heimspiel abgeliefert hat, sie tun sich vielleicht schwer auch mit der vermeintlichen Favoritenrolle. Das muss man wirklich sagen. Wenn die Gegner defensiv sehr, sehr gut stehen, das hat Augsburg jetzt am Sonntag auch gemacht, dann tun sie sich schwer. Lässt vielleicht auch wirklich nochmal das Problem vor Augen führen, dass den Bremern so ein klarer Neun, so ein richtiger Stoßstürmer fehlt einfach. Mit Dux und Kohl hast du ja schon eher Stürmer, die sich gerne bewegen. Und so einen klassischen Neuen hast du im Prinzip im Kader gar nicht.
Ja, Birkett ist ja eigentlich, ne?
Ja, gut, okay. Ja, aber ist er jetzt der Typ Kleindienst?
Nein, so das nicht.
Ne? Also, ich glaube schon. Und ja, und man darf nicht vergessen, also Bremen hatte vor dem Winter eine super Phase, das muss man sagen. Und man ist ja dann auch rausgekommen nach der Winterpause und hat ja auch offensiv gesagt, dass man wirklich auch um internationalen Platz spielen möchte. Und mit dieser Rolle scheinen sie im Moment noch nicht klarzukommen.
Nächsten Gegner von Bremen, Dortmund, Mainz und München. Also da kommt schon was auf die Bremer zu in den nächsten Wochen. Und ja. Die Augsburger durch den Sieg jetzt schon satte 8 Zähler auf Heidenheim. Die nächsten beiden Gegner sind dann Augsburg und Heidenheim. Also wenn da 4 bis 6 Punkte für die Augsburger bei rumkommen, dann Glückwunsch FCA zum Klassenerhalt gefühlt schon, ne?
Ja, ich glaube, das muss man wirklich sagen. Auch wenn man sich die Tabelle so richtig anguckt, im Prinzip hast du nur mit St. Pauli, okay, nimmst du Union Berlin mit 20 Punkten noch mit rein. Dann sind es aber schon 6 oder 7 Punkte Abstand und ich glaube, dass die Teams, die unten stehen mit Heidenheim, Kiel und Bochum, ja, werden in der Zeit keine 7, 8 Punkte aufholen. Nee. Und von daher glaube ich schon, dass die Teams, die jetzt in den nächsten Wochen dreifach punkten, sicherlich auch frühzeitig schon die Planung für die erste Liga beginnen können.
Mhm. Ja, die Planung für die erste Liga sollen können, kann in der zweiten Liga eigentlich noch gar keine Mannschaft machen, da haben wir setzt es sich eigentlich sofort. Die zweite Liga startete jetzt am Wochenende ja quasi in die Rückrunde mit Spieltag 18. Ja, und den Beginn machte die Fortuna, die also erste Halbzeit eigentlich ein ganz schlechtes Spiel zeigte, führte dann plötzlich 2-0. Am Ende innerhalb von 3 Minuten sich 2 Tore fingen. Am Ende ja, geht das Unentschieden, glaube ich, leistungsgerecht in Ordnung gegen Darmstadt.
Ja, aber was man dann, glaube ich, auch zu dem Spiel sagen muss, wenn du 2-0 führst und Ambitionen hast, aufzusteigen, direkt aufzusteigen, darfst du dir das nicht mehr aus der Hand geben lassen. Und es gab in dieser Saison schon viel zu viele Spiele, wo du einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben hast. Und das darf dir als vermeintlicher Aufstiegsaspirant definitiv nicht passieren.
Nee, richtig. Auch erst 2 Siege, die Fortuna zu Hause, ne? Also läuft da auch allgemein noch nicht so gut. So, dann haben wir den FCK vom Fabi, der feiert nach dem Rückstand noch 2-1 Sieg gegen Ulm, die jetzt 11 Spiele in Folge sieglos sind. Dann mache ich mal weiter, Sören. Die Hertha gewinnt, ganz wichtig, in Paderborn 2-1. Scherhardt und Cuisance haben da die Hertha-Tore geschossen. Paderborn ist in der zweiten Halbzeit eigentlich aufgewacht und das aktivere Team gewesen. Da die Hertha ein bisschen Glück gehabt zwischenzeitlich, aber den Sieg dann ja, über die Linie gerettet. Ein bisschen überraschend, der 1. FC Nürnberg gewinnt gegen den Karlsruher SC, die ja den Abgang von Cicivace da verkraften mussten. Mikkel Kaufmann sich jetzt bei dem Spiel als Ersatz geholt wurde, auch verletzt. Mal gucken, wie lange der ausfallen muss. Ja, dann ein bisschen überraschend, oben mit drin jetzt auf einmal auf Platz 2, Sören, der FC Magdeburg.
Ja,
5-2 in Elversberg.
Genau, die ja im Prinzip vor der Winterpause auch noch oben standen, die Elversberger. Also das, und dann nicht zu vergessen der HSV, der gegen Köln gewinnt mit 1-0, der im Moment an der Tabellenspitze spielt, steht jetzt auch. Also es bleibt brutal eng. Ich würde sagen, bis Platz 9 oder Platz 10, bis zu Fortuna, ist alles möglich.
5-6 Punkte, glaube ich, nur, ne, dazwischen.
Ja, genau, ja, richtig. 4 Punkte sind es für die Fortuna auf Platz 3. Mit dem Torverhältnis, okay. Und also ich glaube, da ist jede Woche wird sich da noch was verschieben auf jeden Fall.
Hannover gewinnt noch 1-0 in Regensburg bei der Premiere von André Breitenreiter.
Ja.
Ja, und ansonsten, ja, war das die. Ja, aber die Schalke haben wir noch, Sören. Die ihren guten Lauf dann in Braunschweig dann unterbrechen mussten.
Ja, 0-0. Kein Dreier für Kees van Wonderen. Die Braunschweiger aber auch, muss man sagen, die haben sich im Winter jetzt noch ein bisschen verstärkt. Die wollen ja auf jeden Fall die Klasse halten. Und man sah da auch, glaube ich, einen deutlichen Leistungsunterschied von Braunschweig aus der Hinrunde zur Rückrunde. Von daher, glaube ich, ist es ein Punkt, mit dem du einfach auch leben kannst als Schalke 04. Weil das ganz große Wunder, dass du wieder oben mitspielst oder oben dran kommst, glaube ich, wird ausbleiben.
Ja, genau. Da hatten ja schon die ersten Schalker schon nach den letzten Wochen schon wieder von geträumt, dass es ja gar nicht so viele Punkte sind auf die Aufstiegsränge. Gut, Sören, jetzt geht's wieder los. Internationale Woche. Die Champions League Spieltag 7 steht an. Und zwar reist Bayer 04 Leverkusen nach Atletico.
Ja, das wird definitiv ein hartes Spiel. Ich glaube, Auswärtsspiele bei Atletico sorgen immer für blaue Flecken auf jeden Fall bei den gegnerischen Teams. Aber es wird, glaube ich, auch wirklich so mit der erste richtige Härtetest sein für die Werkself. Von daher Ausgang offen. Ich würde aber sagen, dass die Leverkusen mit dem Unentschieden gut leben können.
Das hört sich schon mal gut an. Was macht denn der BVB in Bologna?
Ja, das Spiel, glaube ich, wo alle draufschauen werden. Ich würde es dem BVB zutrauen, dass sie auf jeden Fall gewinnen. Dementsprechend sage ich 2-1 für Dortmund.
Okay. Also der VfB muss ja jetzt schon das vorgezogene Endspiel, bevor es dann in nächste Woche gegen Madrid geht, auf jeden Fall in Bratislava gewinnen. Da tippe ich auf einen 2-0 Auswärtssieg des VfB. Mittwoch haben wir noch RB Leipzig, für die es ja um nichts mehr geht, aber man sollte sich ja zumindest vernünftig aus der Champions League verabschieden. Das sollte, glaube ich, auch der Anspruch sein der Leipziger. Die sind bei Sporting Lissabon. Nee, die haben Sporting Lissabon zu Hause. So.
Zu Hause, dementsprechend auch, finde ich, schon ein Spiel für den Charakter oder auch für die Mentalität. Da muss ein Heimsieg her, auch wenn es nichts bringt, die 3 Punkte, würde ich sagen, 2-1 für Leipzig.
Okay, die Bayern in Rotterdam, wir kennen die Stimmung in Rotterdam.
Oh ja.
Da wird es heiß werden.
2-2.
Oh, ein Unentschieden, okay. Und dann habe ich noch ein Spiel rausgesucht, Sören. Da geht es auch für beide Mannschaften um richtig viel. PSG gegen City.
Ja, PSG ja jetzt mit dem georgischen Transfer.
Karacil, ja.
Ja, genau. Du darfst es gerne aussprechen, den Namen. Unentschieden, auch 2-2.
Kann ich eine kleine Story erzählen? Sind auf jeden Fall schon 7 Bestellungen meiner georgischen Fußballfreunde beim PSG-Shop eingegangen.
Die Trikots sehen auch super aus, das muss man sagen.
Ja, richtig, genau. Gut, dann haben wir den Donnerstag noch. Da hat die TSG Tottenham Hotspur zu Gast.
Ja, Tottenham ja seit auch einigen Spielen ohne Sieg in der Premier League. Ich würde sagen 2-1 für Hoffenheim.
Mhm. Gut, und ich gehe davon aus, dass die Frankfurter Eintracht auch ihren Lauf international weiter fortsetzen wird. Wird wahrscheinlich ein 2-0, 3-0 gegen Ferencváros aus Budapest. Heidenheim hat Spiel frei. Die spielen erst nächste Woche dann, erst in Kopenhagen, bevor es dann das Rückspiel in 3 Wochen lang quasi gibt. Und dann wären wir international eigentlich auch durch, Sören. Unsere beliebte Kategorie hätten wir dann noch. Da hast du uns ja letzte Woche schon mit deinem Schachweltmeister aus Hamburg überrascht. Hast du heute auch eine Überraschung parat?
Keine Überraschung. Für mich ganz klar Myron Boadu mit seinem Hattrick innerhalb von 13 Minuten.
Okay, und da ich heute auf der Arbeit ein bisschen Zeit hatte, mir den Kicker etwas genauer durchzulesen, ist es bei mir Martin Kaas vom 1. FC Magdeburg, Niederländer, Hattrick-Schütze am Wochenende, gleichzeitig noch 2 Assists gegeben und seit der Datenerfassung 2004, 2005 gab es keinen Spieler mit 5 Scorerpunkten.
Boah. Ja, gute Wahl.
Deswegen, also ich hoffe mal, wir haben das soweit gut hingekriegt zu zweit. Fabi wird nächste Woche mit Sicherheit dann auch wieder zu uns stoßen und dann auch genesen sein. Und ja, dann können wir uns, glaube ich, auf eine sehr fußballreiche, intensive Woche freuen.
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, so machen wir das dann. Schöne Woche noch. Macht es gut.
Tschüss.